Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karrieredschungel. Eine Koproduktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.
Willkommen bei einer weiteren Aufnahme des Bewusst leben, bewusst lesen Podcasts. Und heute bei mir zu Gast ist Thomas Wilhelm Albrecht. Ich habe heute auch so ein Buch da. Das ist ein neues Buch, das erst vor wenigen Tagen erschienen ist. Die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie wir reden, bestimmt unser Leben. Thomas, zuallererst vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und vielen Dank für dieses Buch.
Sehr gerne für die Einladung, Ivan.
Thomas, die meisten Leute glauben, wenn sie mit mir reden, dass meine Leidenschaft die Persönlichkeitsentwicklung ist, dass meine Leidenschaft das Coaching ist und grundsätzlich mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber eigentlich hat bei mir alles damit begonnen, dass ich mich mit der Sprache beschäftigt habe. Ich auch über unterschiedliche Umwege auch zum Thema NLP gekommen bin, sehr viele Kurse besucht habe. Und auch das Profiling finde ich immer so ein wichtiges Thema, weil deshalb auch das Gespräch mit Patricia Staniak damals ein sehr, sehr wichtiges Gespräch für mich gewesen. Und gerade dieses Buch, du hast vorher das Buch rausgebracht, Kampfrhetorik, was schon sehr, sehr spannend war für mich. Und dann ist dieses Buch gekommen. Und das hat mich voll getroffen, das gebe ich ehrlich zu, weil für mich dieser Punkt, achtsame Sprache ist so wichtig und wird von sehr, sehr vielen Menschen komplett unterschätzt. Wie bist du auf dieses Thema der achtsamen Sprache gekommen?
Also ich glaube zunächst, dass viele Menschen achtsame Sprache gar nicht kennen in diesem Kontext. Wir haben ja, bevor wir das Buch gemacht haben, recherchiert und es gibt sehr viele Bücher über Achtsamkeit an sich. Es gibt jedoch kaum ein Buch über achtsame Sprache. Also in keinem Buchtitel kommt dieser Begriff achtsame Sprache in der Form auch vor. Also wie ich drauf gekommen bin, war durch ein persönliches Erlebnis, durch eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich selbst habe in den Jahren 2012 bis 2014 eine persönliche Krise durchgemacht, eine Beziehungskrise. Und war zu dieser Zeit in einem amerikanischen Franchise-Unternehmen tätig und für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Und nachdem ich immer zu den besten Verkäufern dieser Organisation gehört habe, war ich beim Gründer eingeladen, mehrmals in Big Bear, Kalifornien, im August war das immer. Das ist so zwischen Los Angeles und Las Vegas in den St. Gabriel Mountains. Und dieser Ivan Meissner, wo ich eingeladen war, der hat immer recht illustre Gäste auch eingeladen. Also Menschen, die in den USA sehr bekannt sind, jedoch bei uns kaum jemand kennt. Und im Jahr 2014 war ein kleinerer, älterer, weißhaariger Herr dabei, mit einem stark australischen Akzent. Und wir sind zum Abend zusammengestanden bei einem Glas Wein und er hat mich gefragt, Thomas, wie bist du hierher gekommen? Und ich habe gesagt, na, ich bin mit dem Flugzeug nach Los Angeles geflogen und dann mit dem Leihwagen hier raufgefahren. So circa 2,5 Stunden Fahrzeit. Und er hat gesagt, ich bin auch mit dem Flugzeug da, aber meines packt dort oben. Und auch du ihm, das muss ein interessanter Mann sein, ja. Und dann haben wir so weitergeplaudert und dann sagte zu mir Thomas, sagt er, you're just before a big transformation. Und ich dachte mir, wie kann der das wissen? Also wie weiß der, wie es mir geht? Ja? Denn so wie es mir ging, war ungefähr so, wenn du eine Spiegelreflexkamera zur Hand nimmst und durch den Sucher durchschaust, allerdings nur ein schwarzes Bild siehst, weil vorne der Deckel drauf ist. Und keiner dich darauf aufmerksam macht, dass vorne der Deckel drauf ist und du dich nur wunderst, warum du nichts siehst. Ja? Und es hat sich herausgestellt, das war der Stuart Emery. Der Stuart Emery ist ein sehr bekannter NLP-Trainer in den USA, der sehr viel von Richard Bandler übernommen hat und gemacht hat. Und der hat mich eingeladen, mich zu coachen. Und dann war ich zweimal bei ihm in Tiburon, das ist neben Sausalito in der San Francisco Bay Area. Und der hat mich dort gecoacht, 2x2 Stunden. Und nach diesen 2x2 Stunden hat sich mein Leben total verändert, sehr stark transformiert. Und plötzlich wollte ich wissen, wie hat er das gemacht, was hat er getan mit mir? Und habe dann eben auch diverse NLP- und Hypnose-Ausbildungen gemacht, bin auch Trainer für NLP und Hypnotherapie nach dem American Board of NLP und Hypnotherapy. Und hatte dann eben den Wunsch, ein Buch darüber zu schreiben. Und das erste Buch war die Folge daraus, nämlich die Rhetorik des Sebastian Kurz. Was steckt dahinter? Und habe dort eben seine Rhetorik und die der damals politischen, an der Macht stehenden Menschen untersucht in Österreich und habe da sehr interessante Dinge entdeckt. Und bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass einfach Rhetorik sehr stark benutzt wird, um Menschen zu beeinflussen. Wir machen das ja immer wenn wir mit jemandem reden, jemand anderem über etwas erzählen, wollen wir natürlich diese Person in gewisser Weise beeinflussen. Wir wollen ja, dass sie unseren Ideen folgt, unsere Ideen aufnimmt, unseren Handlungen vielleicht folgt, mit uns ein Stück des Weges geht. Und da habe ich eben entdeckt, dass Menschen viel zu viel auf der Inhaltsebene in Konfrontation kommen und nicht auf einer Metaebene sprechen. Also jeder und jede schaut, dass die eigene Meinung beim anderen ankommt, jedoch die wenigsten hinterfragen und ergründen, was steckt denn hinter den Aussagen der anderen Person. Denn alles, was wir sagen, ist ein Produkt unserer Gedanken und unsere Gedanken sind ein Produkt unserer Erfahrungen, unserer Werte, unserer Überzeugungen, der Dinge, die uns wichtig sind, unserer Kultur, die wir in unserem Leben gelernt haben von wichtigen Bezugspersonen. Das heißt, wir können durch Sprache sehr viel ergründen, wie Menschen denken. Und deswegen habe ich begonnen, mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo Konflikte, sprachliche Konfrontationen und auch gewalttätige Auseinandersetzungen, sehr viel Aggressivität herrscht, ist Sprache umso wichtiger, denn durch Sprache werden Menschen beeinflusst. Es ist einfach nicht egal, wie Politikerinnen etwas ausdrücken. Und wie schief das gehen kann, bemerken wir jeden Tag.
Du hast jetzt so viele, und auch da bei diesem Gespräch, bei dieser Einleitung jetzt von deiner Seite, hat man gemerkt, wie wichtig die Sprache ist. Also du hast ja auch nicht von Veränderung gesprochen, sondern von Transformation. Du hast ja auch davon gesprochen, wie auch in der Politik die Rhetorik verwendet wird, um Dinge mitzuteilen und oft einfach das falsch verwendet wird oder ich sage mal in einem gewissen Kontext verwendet wird, dass wir gewisse Dinge darin interpretieren können und dadurch auch Konflikte untereinander entstehen. Ist auch in meinem persönlichen Leben ganz oft passiert, dass durch Aussagen einfach Konflikte entstanden sind. Und dabei haben wir eigentlich beide das Gleiche gedacht, aber einfach durch die Formulierung, durch die Aussagen, die wir getätigt haben, einfach ganz etwas anderes, eigentlich eine andere Botschaft übermittelt, also unabsichtlich. Du bist ja grundsätzlich Experte für Rhetorik und Kommunikation. Gleichzeitig bist du ja auch Speaker und hast vor, glaube ich, schon über 100.000 Leuten gesprochen insgesamt. Wenn du jetzt auf dein eigenes Leben siehst, also vor allem jetzt in der Zeit von 2014, wo diese Transformation stattgefunden hat, und das hat mich total gefreut, dass in dem Buch mein Name vorgekommen ist, auch wenn es nicht der falsche Familienname ist, mit Ivan, war es so, dass ich, dass die Frage, die ich dir stellen möchte, ist ganz einfach, wie hast du das gemerkt in den letzten 8 Jahren, jetzt 2014, welche Bedeutung die Sprache für dich hat, also wirklich persönlich auf deiner Ebene?
Also die Art und Weise, wie ich mit mir selber spreche, wir alle führen Selbstgespräche, auch wenn wir das nicht gerne zugeben, also wenn wir einen Tag planen, wenn wir uns eine Urlaubsreise überlegen, eine Einkaufsliste machen, dann überlegen wir ja Dinge und führen sozusagen Selbstgespräche. Und wenn wir Erfahrungen machen, wenn wir Dinge beobachten, wenn wir mit unseren Sinnesorganen einfach etwas sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen, dann ist es sehr stark so, dass wir diese Dinge bewerten, die wir aufnehmen und die wir wahrnehmen. Und diese Bewertung ist ja ein unbewusster Prozess. Das heißt, wir schauen einfach, kennen wir die Situation, haben wir sowas Ähnliches schon früher erlebt und wenn ja, dann verhalten wir uns so wie damals. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man diese Bewertungen, die wir Menschen ja dauernd machen, wie kann man die verändern oder wie kann man die zurückhalten und wie kann man die vielleicht anders gestalten? Und die Erfahrung ist einfach, dass wir durch Sprache verändern können, wie wir Dinge bewerten, wie wir unsere Erfahrungen, unsere Erinnerungen wahrnehmen. Sprache ist 1:1 ein Abbild unserer gedanklichen Vorgänge, unserer bewussten und unserer unbewussten gedanklichen Vorgänge. Sprache ist ein Produkt davon, unserer neurologischen Vorgänge in unserem Gehirn, in unserem Körper. Man kann natürlich nicht alles durch Sprache ausdrücken. Wir können jedoch sehr viel durch Sprache ausdrücken. Und Sprache ist sozusagen die größte Erfindung der Menschen überhaupt. Und deswegen ist Sprache so essentiell wichtig, weil ich durch Sprache bestimmen und beeinflussen kann, wie es mir emotional geht. Und es macht einfach einen Unterschied, ob ich, wenn ich in eine kritische Situation komme, dort nervös und aufgeregt bin, oder ob ich bei mir bin, ob ich neugierig bin und gespannt bin, was jetzt passiert und achtsam mit anderen umgehe. Unsere innere Emotion hat einen direkten Einfluss auf unser Verhalten und umgekehrt. Und durch Sprache können wir bestimmen und entscheiden, wie es uns emotional geht. Und deswegen ist Sprache so entscheidend wichtig für unser Leben, dass wir unseren inneren emotionalen Zustand selbst bestimmen können.
Was ich da auch gemerkt habe, eben auf den inneren Zustand bezogen, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeite, merke ich immer wieder, dass diese, vor allem im Unterrichtsfach Mathematik bei mir, sagen, dass sie, ich kann das nicht oder ich verstehe das nicht. Und anstatt jetzt ihnen eine Antwort zu geben, was ich ihnen von Anfang an klargestellt habe, ist, das ist grundsätzlich ein Artikel. Jetzt musst du mir schon erklären, was du nicht verstehst. Und dann beginnen sie einfach, also ich stelle die Fragen und du gehst ja auch auf das Thema der Fragen ganz, ganz stark ein und wie wichtig Fragen sind und wie wichtig es auch ist, die Fragen richtig zu stellen, anderen, aber auch vor allem sich selbst. Und ich stelle den Schülerinnen und Schülern die Frage, was sie davon genau nicht verstehen. Und dann fange ich wirklich ganz bei Beginn an. Verstehst du die Addition nicht, die Subtraktion nicht? Nein, das verstehe ich. Und dann gehe ich schrittweise nach vorne. Und ich hatte noch nie einen Fall, wo mir eine Schülerin am Schluss oder ein Schüler mir am Schluss gesagt hat und mitgeteilt hat, sie verstehen es nicht, weil das Problem, das sie hatten, ist, sie haben alle Schritte verstanden. Sie konnten alles klären. Sie konnten mir alles beantworten. Und dann hatten sie die Schwierigkeit, dass sie nicht mehr sagen können, sie verstehen etwas nicht aus dem Kontext, sondern dass sie einfach den Zusammenhang noch nicht gesehen oder gemerkt haben. Und das war für sie selbst immer ein Erlebnis. Deshalb sagen sie bei mir im Unterricht also eigentlich kaum mehr noch, dass sie etwas nicht verstehen, sondern versuchen mir von Haus aus eigentlich mitzuteilen, wo sie jetzt irgendwo den Faden verloren haben und versuchen dort auch selber die Fragen zu stellen, um eben eine klare Antwort für das zu bekommen, was sie nicht verstanden haben. Das finde ich auch so ein wichtiger Punkt.
Ja, also das ist eine typische Fragetechnik der Metafragen, einfach zu ergründen, zu hinterfragen, was ist denn mit das gemeint? Ja, ich verstehe das nicht, was ist genau das? Ja, man könnte dann noch andere Fragen herumkonstruieren, die in die Richtung gehen könnten, wie weißt du, dass du etwas nicht verstehst? Woran erkennst du, dass du etwas nicht verstanden hast? Ja? Woher weißt du das, dass du etwas nicht verstehst? Also lauter hinter Ergründungsfragen stellen, neugierig zu sein, was geht in den Menschen vor? Okay? Weil es kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben, dass Menschen der Meinung sind, sie verstünden etwas nicht. Das kann auch den Grund haben, dass vielleicht die Eltern mal gesagt haben, ich verstehe das auch nicht. Ja? Oder ganz andere Dinge, die mit der Mathematik in deinem Fall und für sich gar nichts zu tun haben, sondern mit anderen Erfahrungen dieser Person zu tun haben, dieses Kindes zu tun haben. Und sie deswegen sozusagen diese gemachte Erfahrung auf die aktuelle Situation projizieren. Das heißt, immer wieder zu hinterfragen, wie du das tust, um herauszufinden, um was geht's genau. Und auf keinen Fall zu sagen, du bist Splatterfee oder schau dir das nochmal an. Ja. Was halt oft passiert im Alltag, und weil einfach auf einer Inhaltsebene in Konfrontation gegangen wird, anstatt wie du es tust, in eine Metaebene zu gehen und zu hinterfragen, um was geht's denn wirklich? Erklär doch ganz genau, um was es geht.
Es erfordert natürlich auch sehr, sehr viel Geduld. Mit Schülerinnen und Schülern vor allem jetzt, aber auch generell mit allen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wo Aussagen getroffen werden, einfach immer wieder nachzufragen. Und du hast ja auch einen zweiten Punkt in deinem Buch angesprochen, der eher für mich, ich habe das Buch erst letzte Woche erhalten und ich habe mich sehr gefreut darüber. Und gleichzeitig in diesem Kontext war es so, dass eine Schülerin von mir gerade eine vorwissenschaftliche Arbeit abgegeben hat. Und in dieser vorwissenschaftlichen Arbeit geht es um das Dr. Claire Graves Modell, also Spiral Dynamics grundsätzlich. Ja. Und ich habe es so wichtig gefunden, dass es auch in deinem Buch vorkommt, weil es ist etwas, und du bist ja auch ein Experte in diesem Bereich, dass es eigentlich betrachtet werden sollte und das in der heutigen Zeit. Und sie geht in ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit auf dieses Thema ein, ob das Themengebiet von Dr. Claire Graves, das Modell, in die Schule übertragen werden kann. Und ihre Erkenntnis, ihre Antwort ist, ja, es kann übertragen werden, aber es braucht halt einfach sehr viel Vorbereitungsarbeit, weil wir müssten die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung bereits vorbereiten, sie schulen, dass sie verstehen, wo sie sind, dass sie auch verstehen, welche Ebenen es gibt, dass es nicht, vielleicht auch hier der Begriff Ebene ist ganz, ganz schwieriger Begriff, es ist nicht so, dass wir einfach aufsteigen, sondern es ist ja grundsätzlich eine Spirale, wo wir in jeder Ebene sein können, abhängig von der Situation, in der wir uns auch befinden, und es ist keine besser als die andere, sondern es ist situationsabhängig, das habe ich sehr, sehr wichtig gefunden, auch in ihrer Aussage. Und sie hat auch gesagt, wenn sie Lehrerinnen und Lehrer fragt, und sie hat eine Befragung durchgeführt mit einer Expertin in diesem Fall, die mitbekommen hat, dass Lehrerinnen und Lehrer oft auf Stufe 6 und 7 sind, viele aber auch darunter sind, und Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hauptsächlich bei der Umfrage auf Stufe 4 ungefähr sind im Durchschnitt. Und sie hat versucht auch klarzustellen, dass dort ein Unterschied ist und dass eben wir, sobald wir die Lehrer ausgebildet haben, Schülerinnen und Schüler ausbilden können. Und dadurch ein Wachstum dort auch verursachen können in diesem Bereich. Was haltest du davon?
Naja, der Punkt ist einfach, dass wir nicht gelernt haben, in unserer Kultur uns zu einer und derselben Sache unterschiedliche Fragen zu stellen. Wir stellen uns immer eine Frage. Und wenn man sich nur eine Frage stellt, dann entspricht das einem Graves-Gedankenteil sozusagen, wenn du so willst, ja. Oder eine Gedankeneinheit. Und wir können uns unterschiedliche Fragen stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das zu lehren und auch zu lernen. Ich bringe immer das Beispiel des Apfels. Wenn ein Apfel hier vor unserem Tisch liegt, dann könnten wir uns die Frage stellen, wie komme ich an den Apfel ran, weil ich hungrig bin und überleben möchte. Ich könnte mir auch die Frage stellen, was ist der Apfel wert? Ist der Preis, der dafür verlangt wird, ist der gerechtfertigt oder nicht? Dann wäre es ja auf Reziprozität. Ja. Ich könnte auch sagen, das ist mein Apfel, den macht mir keiner streitig. Ich könnte auch sagen, erfüllt der Apfel unsere Regeln, die wir haben? Ist er groß und schwer genug und saftig genug und rot genug? Also die Regeln der EU sozusagen, wenn es um Obst geht. Ja. Man könnte auch die Frage stellen, wie kann ich aus diesem Apfel ein Geschäft aufbauen? Wie kann ich da Tausende, Hunderttausende, Millionen draus machen? Ich könnte mir auch die Frage stellen, wie könnten wir diesen Apfel aufteilen unter uns, dass er gerecht geteilt ist, dass jeder seinen Teil bekommt. Ich könnte mir auch die Frage stellen, wie kann der Apfel zum Gelingen meines Lebens beitragen? Ich könnte mir auch die Frage stellen, wie kann der Apfel zum Gelingen des Lebens aller Menschen beitragen? Das heißt, diese Vielzahl von unterschiedlichen Fragestellungen, die gehört gelehrt. Und das fehlt komplett in der Schule, weil einfach die heutige schulische Ausbildung auf Maria Theresias Zeiten nach wie vor beruht, wo Menschen zu braven Soldaten ausgebildet werden oder man könnte sagen, heute zu braven Industrie- und Fließbandarbeitern. Und darum auch das große Problem, die werden nicht mehr so gebraucht durch die zunehmende Automatisierung. Jetzt steht man irgendwie vor einem Dilemma. Und das ist das Problem. Wir können uns zu einer und derselben Sache sehr, sehr viele Fragen stellen. Und ich glaube, das sollten wir lernen in der Schule und auch in der Gesellschaft. Welche Fragen können wir uns stellen und welche Antworten finden wir darauf? Es spiegelt sich meiner Einschätzung nach wieder in den politischen Parteien, in den Denkrichtungen. Die stellen sich spezifische Fragen, jedoch die wenigsten stellen sich alle Fragen. Wenn wir uns alle Fragen stellen würden, die ich hier genannt habe, die auch eben Teil von Spiral Dynamics sind, dann würden wir einfach umfassendere und mannigfaltigere Perspektiven bekommen von ein und derselben Sache und erkennen können, wie die Dinge zueinander passen oder auch nicht zueinander passen können. Und das fehlt meines Erachtens nach. Wir sind viel zu viel Zahlen, Daten, Fakten orientiert in unserer Gesellschaft.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Themengebiet, was du da auch ansprichst. Und vielleicht jetzt, bevor ich dann zur Frage übergehe, was wir jetzt als Mensch noch tun können, um eben unser Denken tatsächlich da, oder unser Denken und dadurch auch unsere Sprache zu verändern, so unsere eigenen Methoden sind oder Möglichkeiten sind, möchte ich einmal kurz bei diesem Thema der Schule bleiben, weil du es angesprochen hast. Und ich freue mich da auf einen Tipp oder Hinweis auch von dir. Was ich versuche immer wieder zu machen, jetzt vor allem für das Unterrichtsfach Physik, anstatt jetzt Physik, du wirst es kennen und viele Leute kennen Physik als etwas oft sehr Trockenes, dann gibt es halt viele vielleicht Vorführungen oder tatsächlich auch Experimente in diesem Bereich und die Schülerinnen und Schüler sind begeistert und erzählen dann teilweise davon, aber es bleibt oft nur ein Effekt hängen oder eine Show hängen, aber gleichzeitig bleibt sehr wenig von der Bedeutung der Physik hängen. Und was ich für mich erkannt habe zum Beispiel war, ist mein persönlicher Zugang meistens tatsächlich, mich hat die Geschichte der Physik immer fasziniert. Also wie komme ich auf etwas? Also nicht nur herzugehen und zu sagen, das funktioniert einfach so, sondern wirklich dieses experimentelle Denken. Und deshalb versuche ich in meinem Unterricht ganz oft Geschichten einzubauen, die in den Köpfen der Kinder hängen bleiben und sie dadurch etwas auch mitnehmen können. Also nicht nur jetzt für den Physikunterricht, das bleibt dann oft vielleicht weniger hängen, aber die Geschichte und die Denkweise, wie jetzt zum Beispiel ein Michael Faraday gedacht hat, wie ein Isaac Newton gedacht hat, das bleibt hängen. Und das finde ich dann spannend, wenn sie dann auch Jahre später einfach sagen, wir haben uns über 3 Jahre nur mit einem Thema beschäftigt. Ja, das stimmt, aber das eine Thema hat einen roten Faden durchgehend und das ist in deinem Kopf geblieben. Das finde ich für mich persönlich viel, viel spannender. Wie würdest du jetzt versuchen, dort noch eine Stufe vielleicht draufzusetzen auf das Ganze?
Naja, du könntest immer auch nach dem Zweck der Sache fragen, also die ganze Geschichte in einen Kontext einbetten. Wir lernen ja Naturwissenschaft und ich habe selber Elektrotechnik studiert auf der TU Wien. Wir lernen ja Naturwissenschaft kontextbefreit. Und wenn es keinen Kontext gibt, also keinen Anwendungsfall, dann macht das Ganze auch keinen Spaß oder hat kein Interesse, nicht, weil diese Dinge dann halt fern sind von jeder gelebten Realität der Menschen. Das heißt, Dinge in einen Kontext zu bringen, ist einmal eine ganz, ganz wichtige Sache, denn dort bekommen sie Bedeutung erst. Das ist das eine. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist aus meiner Sicht auch immer die Rahmenbedingungen und Randbedingungen der Physik zu erläutern. Und die Grundlagen und die grundsätzlichen Überlegungen und vor allem den Unterschied dann auch zu bringen, den wir dem Albert Einstein zu verdanken haben, der Relativitätstheorie, dass einfach die Dinge relativ sein können. Also von der Position des Beobachters abhängig sein können, was in der klassischen Physik nicht gedacht ist und nicht der Fall ist. Ne? Und ich glaube einfach, dass uns die klassische Naturwissenschaft, die klassische Physik in sehr, sehr viele Probleme heute gebracht hat. Gerade wenn wir an das Covid-Virus denken, da gibt es plötzlich etwas, was nicht messbar ist und nicht beobachtbar ist. Das also dieser Heisenbergschen Unschärferelation sehr stark entspricht. Du kannst es bemerken, wenn es schon lang vorbei ist oder wenn es viele Menschen schon gehabt haben und ausgebreitet haben. Wenn man das mit einem relativistischen Ansatz betrachten würde, wäre die Sache viel einfacher, nur den kennen die Menschen halt nicht. Wer weiß denn schon, wer Albert Einstein in Wirklichkeit war? Und wenn eben darauf gepocht wird, es muss alles evidenzbasiert sein, dann müssen wir drauf kommen, das geht nicht in diesem Fall. Ja. Das erste Mal. Früher, wenn einer einen Grippevirus bekommen hat, war er am nächsten Tag krank. Und jetzt, wenn jemand den Covid-Virus in sich trägt, das fällt vielleicht nie auf in seinem Leben. Ja. Oder doch, ja. Und man sieht einfach, dass uns dieses Denken, wie wir es in der Schule gelernt haben und wie es uns gelehrt wurde, heute bereits an unsere Grenzen bringt. An Grenzen, die dazu führen, dass Menschen auf die Straße gehen und eine hohe Aggressivität zeigen. Und das ist ein Riesenthema, weil einfach dieser Praxisbezug fehlt. Man müsste mal sagen heute, Leute, wir können diese Dinge nicht erfassen vollständig. Das Einzige, was wir sehen können, ist, wie viele Menschen in den Krankenhausbetten liegen. Auch die Geschichte mit den Tests, ja, das ist eine ganz schön schwierige Sache. Ich habe einer meiner Professoren hat immer gesagt auf der Uni, wer misst, misst viel Mist. Und das stimmt, ja. Die Dinge sind unscharf. Und dessen müssen wir uns einmal bewusst werden, dass die Zeiten, wo wir glaubten, die Natur erfassen zu können und wir Menschen extern sind und auf die Natur draufschauen, diese Zeiten sind vorbei. Also Covid lehrt uns das. Der Klimawandel lehrt uns das, die Abfallproblematik lehrt uns das und die Lehre daraus ist, dass wir Menschen Teil der Natur sind und nicht extra sind, also nicht abseits der Natur sind, sondern wir sind Teil der Natur und ich denke, dieser Paradigmenwechsel ist angesagt mittlerweile und wenn wir den vollziehen können, in der Schule beginnend, dann würde uns der Umgang mit den aktuellen Herausforderungen, die wir alle kennen, wesentlich leichter fallen. Und ich glaube auch, wir hätten bessere Ideen, damit zurechtzukommen.
Ich habe voll die Gänsehaut bekommen, weil genau dieses Thema, das du da ansprichst, eben ist ein Teil der Natur. Es passt ja auch perfekt zum Spiral Dynamics Modell, wenn ich auf den Leveln aufsteige. Und was ich auch versuche mitzuteilen, persönlich auch immer wieder, weil es mir sehr wichtig ist, es geht nicht um diese einzelnen Probleme, die wir haben. Die Probleme, die es gibt, die haben wir. Und das Thema ist jetzt nicht jetzt ständig jetzt sich Gedanken über das Problem zu machen, sondern tatsächlich um die Lösungen zu kümmern und auch zu verstehen, dass wir ein Teil dieser Natur sind. Und was für mich immer eine wichtige Aussage ist, die Erde hat existiert, bevor wir da waren. Die Erde hat Dinosaurier überlebt, wo es eine ganz andere Bedingungen waren und ein viel, viel höherer CO2-Ausstoß, also CO2-Haushalt in der Luft schon war automatisch. Aber die Erde hat es überlebt, hat sogar eigentlich sehr, sehr gut das Ganze überlebt und dann hat sich das Ganze verändert. Und wir sind heute wieder in einer Zeit und die Geschichte der Menschen, die ist ja noch nicht einmal ganz so lange, wie wir das für uns oft gerne hätten. Und wir haben einen großen Einfluss auf die Erde. Doch die Erde selber wird sich mit der Zeit immer regenerieren. Nur was für uns Menschen ist, ja, wir eben nicht. Und vor allem unsere Nachkommen.
Ja, die wird es ohne uns Menschen geben, später mal.
Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, ein so wichtiger Punkt. Und deshalb danke auch dazu, dass du ansprichst und auch hier eine wunderschöne Überleitung gegeben hast zu dem Thema. In deinem Buch schreibst du das, ab jetzt denkst du anders. Was können wir jetzt tun, um tatsächlich anders zu denken?
Also wir könnten hergehen und uns in das Museum unserer Erinnerungen, du erinnerst dich an eine Metapher von vorhin, unsere Erinnerungen könnten wie Bilder sein, wie Gemälde in einem Museum. Das ist ein langer, schwarzer Gang, die Museumsgänge sind ja meistens unbeleuchtet. Und da könnten wir jetzt bewusst durchgehen. Also wenn du dir vorstellst, unser Bewusstsein wäre eben diese Taschenlampe, die so 5 Meter weit leuchten kann. Dieser Museumsgang hätte dann eine Länge von 10.000 Kilometer im Vergleich bewusst und unbewusster Verstand in der Größenordnung und könnten dort hergehen und diese Erinnerungen verändern und hinterfragen und die Emotionen entkoppeln. Wir glauben immer, wir Menschen sind irgendwie Opfer der Umstände oder wir sind halt so. Und da gibt es ganz, ganz viele aus meiner Sicht so misleading Konzepte, die sagen, ja, sei so wie du bist und so weiter, nicht? Nein, ich glaube, wir haben viel, viel mehr Macht über uns, als uns jemals gesagt wurde. Wir können jederzeit bestimmen, wie es uns geht. Wir können jederzeit bestimmen, wie wir uns verhalten sollen. Wir können jederzeit Entscheidungen treffen. Und das muss den jungen Menschen und auch den Älteren von heute gesagt werden. Wir sind nicht Opfer der Umstände, sondern wir machen die Umstände. Und wenn ich die Umstände nicht haben will, die ich vorfinde, das kann ja passieren, dann muss ich die Umstände ändern oder mir andere Umstände suchen, die ich haben möchte. Also viel, viel mehr Selbstverantwortung und Selbstachtung und Selbstwertgefühl finden. Und das ist eben etwas, was in unserer Kultur sehr stark vernachlässigt worden ist und noch immer wird. Entscheide selber, wie es dir geht. Entscheide selber, was du tust. Entscheide selber, was du möchtest. Entscheide selber, wie es dir emotional geht. Und dann wirst du bemerken, dass du einfach dein Leben ganz andere Verläufe nimmt. Das heißt nicht, dass alles richtig sein wird. Es heißt nur, dass es dir besser gehen wird dabei. Und dass du mehr Selbstachtung und mehr Selbstwertschätzung an den Tag legen kannst. Und das sind die Menschen, die wir brauchen. Wir brauchen Menschen mit Selbstachtung, mit einer hohen Wertschätzung sich selbst gegenüber. Und liegt an uns, dass wir unsere Kinder und Enkelkinder in die Richtung auch, ich sage, erziehen, ja, bewegen, dass wir ihnen das beibringen. Und sagen, du magst dein Leben, unabhängig davon, was rundherum passiert. Die Umstände sind nicht immer gut. Wenn es dir nicht passen, such dir andere.
Und es gibt genug andere. Und die Leute glauben oft, gerade in diesem Kontext, also entschuldige, dass ich da jetzt kurz unterbrochen habe, ja. Gerade diesen Teil, den du ansprichst, die Menschen, ich merke das immer wieder in vielen Gesprächen, sie glauben immer, das ist so schwer, das zu erreichen. Ich habe aber mitbekommen, zum Beispiel auch bei meinem Sohn, der 5 Jahre alt ist, der das sehr wohl versteht. Er ist dafür verantwortlich, zu sagen, was für einen Tag er hat, ob er einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat. Und das war eine Situation, wo er eben nach Hause gekommen ist und gesagt hat, das ist ein Kindergartenbetreuer, und hat ihm gesagt, er hat einen schlechten Tag heute. Und er hat das ständig wiederholt und war bis zum Abend hat er diesen schlechten Tag. Und irgendwann ist es mir aber so extrem auf die Nerven gegangen, dass ich ihn gefragt habe, was er glaubt, dass ich für einen Tag habe. Und er wusste sie nicht. Und meine Frau sofort in diesem Moment gesagt, dein Papa hat immer einen guten Tag. Dann habe ich ihm die Frage gestellt, Victor, warum glaubst du, dass ich einen guten Tag habe? Und er so, weiß ich nicht. Weil ich es möchte. Genau. Weil ich es möchte. Ich will einen guten Tag haben. Und was glaubst du, was ich morgen für einen Tag haben werde? Ja, wieder einen guten Tag. Einen Tag. Und vielleicht ist er besser als der heutige, aber es ist ein guter Tag. Und das hat er sofort verstanden und ist am nächsten Tag auch aufgestanden. Ich habe ihn gefragt, was hat er für einen Tag heute? Einen guten Tag. Und ist genau mit diesem Lächeln auch rausgegangen. Und das braucht nicht sehr, sehr viel. Das sind ganz, ganz kleine Entscheidungen. Und das Denken zu verändern, ja, langfristig zu verändern, bedeutet ganz oft, ich muss halt das regelmäßig tun. Und ich muss halt auch was dafür einfach, vor allem wenn ich mich dafür entscheide, einfach ständig ein bisschen was dafür tun und diese Wörter verwenden und die Sprache richtig verwenden, damit ich einfach so denke. Und dann entsteht es automatisch irgendwann.
Also ein perfektes Beispiel, wie Sprache das Empfinden beeinflussen kann, dass du es ja gerade perfekt anhand deines Sohns und an dir selbst erläutert. Das ist eben auch das, was gute Coaches machen, dass sie einfach sprachliche Muster wählen, die die Denkweisen der Klientinnen und Klienten verändern. Und Es ist ja auch so, dass die Sprechweise der Kindergartenbetreuerin das Gefühl deines Sohnes verändert hat. Und das ist ja die große Gefahr, dass einfach wir viel zu wenig lehren, wie man richtig spricht und dass man einfach diese Bewertungen nicht abzugeben hat. Man sagt einfach nicht, du hast einen schlechten Tag, weil das ist ein Angriff auf die Identität der Person. Man macht sie klein dadurch. Und das wird ja gerade von Kindern geglaubt und von Erwachsenen auch. Ja. Aber gerade von Kindern in dieser Prägungsphase wird ja das massiv geglaubt und die nehmen ja alles für bare Münze, was sie sozusagen erfahren. Ja. Gott sei Dank, sonst könnten sie gar nicht aufwachsen und sie haben ja auch noch keine andere Referenz. Und das ist das Riesenproblem. Das machen Kindergärtnerinnen, Pädagoginnen, Lehrerinnen, Lehrer, Ärzte und Ärztinnen alle. Ja. Sie greifen die Identität der Menschen an, indem sie sagen, du bist zum Beispiel Krebspatient. Ja. Das ist ein Angriff auf die Identität dieser Person, weil die Person dann sagt, wenn eine Respektsperson das zu mir sagt, ja, dann wird das schon stimmen. Also da trifft einer eine Autorität auf jemanden mit schwachem Selbstwertgefühl. Und das ist fatal, ja. Ein Arzt müsste sagen, dein Körper zeigt ein Verhalten, für das wir in der Medizin einen Namen haben. Dieses Verhalten macht dein Körper. Also du machst es. Was kann man machen, damit dein Körper ein anderes Verhalten zeigt? Also den Menschen die Macht geben über sich. Und nicht zu sagen, du bist. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema und ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn so werden wir in unseren nachfolgenden Generationen sozusagen mit einem geringen Selbstwertgefühl ausgestattet, wie wir das auch geworden oder wurden von unseren Eltern und Großeltern, die haben immer gesagt, du bist zu blöd, du kannst das nicht, aus dir wird nie was werden, ja? Du kannst nicht singen und so weiter. Also ich habe diese Dinge alle noch im Gehör. Und mein heutiger Zugang ist zu sagen, naja, die Menschen wussten es halt nicht besser. Aber ich kann es ja besser wissen heute. Ich kann ja anders damit umgehen. Und das war nur deren Bewertung, die nichts mit mir zu tun hat. Jede Kommunikation ist eine Projektion auf etwas. Okay? Das heißt, wenn Menschen etwas sagen, egal was sie sagen, ist das immer ein Beispiel aus deren eigenen Leben. Immer. Ja? Und das hat nichts mit dem Leben der Person zu tun, die diese Botschaften hört. Okay? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und wenn es uns gelingt, mit diesem Buch auch diesen Gedanken ein bisschen zu verbreitern, in die Öffentlichkeit zu bringen, dann haben wir schon einen guten Beitrag geleistet.
Den hast du aus meiner Sicht auf jeden Fall geleistet, weil was ich auch noch zu dem Buch sagen möchte, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Ich habe Bücher eben, du hast ihn erwähnt, Robert Dilts, dann Richard Brandler, dann Milton Erickson. Ich habe viele dieser Bücher gelesen, viele ihrer Beiträge, Artikel auch gelesen. Und das sind alles Fachbücher. Und Fachbücher sind, ja, ich habe es für mich gelesen, weil mich das Thema Coaching grundsätzlich auch interessiert hat, aber auch, weil ich das Thema NLP sehr, sehr interessant gefunden habe, immer aufgrund eben der Sprache und welche Macht die Sprache auf mich hat. Und als ich dann dein Buch bekommen habe, hat es mich total gefreut, dass ich es lesen konnte, weil es ist ein Fachbuch als Sachbuch präsentiert. Das heißt, diese ganzen Inhalte von Jahren an deiner eigenen Erfahrung, aber auch Büchern, die du gelesen hast, Coachings, die du selber hattest, Vorträge, die du besucht hast, steckt hier tatsächlich in einem Sachbuch drin, dass du als Mensch, jemand, der gar keine Ahnung grundsätzlich davon hat oder zumindest teilweise eine Ahnung davon hat, wirklich viel mitnehmen kann für sich selber und dass diese Ideen auch anderen weitergeben kann, ganz einfach mit Geschichten, mit schönen Aussagen, mit deiner eigenen Sprache in Wirklichkeit, Thomas. Und deshalb sage ich danke für dieses Buch. Es ist ein Buch, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen möchte und auch auf jeden Fall weiterempfehlen werde, weil ich es sehr, sehr wichtig finde. Also die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Vielen, vielen Dank, Thomas, für dieses Buch und für deine Zeit.
Sehr gerne, Ivan. Danke für die Einladung.
Das war der Bewusstleben, Bewusstlesen Podcast. Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und erhalte mehr Stories und Inspirationen.